Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr riecht etwas und unmittelbar mit diesem Geruch ist eine Erinnerung verbunden. Eine Erinnerung an damals. Ein Gefühl. Und das Krasse bei Gerüchen ist, bei so Geruchserinnerungen, dass sie uns direkt zurücktransportieren in diesen Moment, in dieses Gefühl. Es ist wie, als wären wir nochmal in diesem Moment gewesen. Und heute geht es um solch einen Geruch. Wir befinden uns ja in der aktuellen Predigtreihe im Gespräch mit Jesus und heute Jesus im Gespräch mit einem Versager. Und Versager, das ist ein ziemlich hartes Wort, oder? Das ist ein ziemlich krasses Wort, ja? Aber genauso krass waren die Gefühle von Petrus gewesen, die in Verbindung mit diesem Geruch standen. Dieser eine Geruch. Es ist das Ende des Johannesevangeliums. Jesus wurde gekreuzigt. Er ist einen Leidensweg gegangen und er ist gestorben, kläglich und jämmerlich und doch wie ein König. Aber dann kam diese überraschende Wende. Er ist nicht im Grab geblieben. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er ist von den Toten auferstanden. Eine Singularität in der Weltgeschichte, im ganzen Kosmos. Und niemand hat damit gerechnet. Seine engsten Jünger haben nicht damit gerechnet. Es war komplett überraschend für sie. Und Jesus ist ihnen begegnet. Das Johannesevangelium spricht von verschiedenen Begegnungen und die sind alle sehr besonders. Am Ende beauftragt Jesus seine Jünger und sagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt. Und dann, danach kommt das 21. Kapitel. Aber man denkt sich, eigentlich ist davor ja auch schon alles gesagt. Es ist ein guter Schluss gefunden für das Evangelium. Das Johannesevangelium könnte ganz gut mit dem 20. Kapitel enden. Lest mal rein. Da denkt man, ja, das könnte doch ein guter Schluss sein. Und warum kommt dann noch dieses 21. Kapitel? Dieses 21. Kapitel erzählt uns von einer Begegnung. Eine Begegnung zwischen Jesus und Simon Petrus. Und diese Begegnung ist wichtig. Weil da war noch was offen. Da war noch irgendwie eine Rechnung offen. Es war früh am Morgen am See Genezareth. Ihr Boot lag schwer im Wasser und die Netze waren leer. Sie hatten die ganze Nacht gefischt, aber haben nichts gefangen. Und sie waren wieder ans Ufer gekommen. Ja, sie gingen eigentlich fischen. Obwohl man dachte, naja, sie wurden doch eigentlich für was anderes beauftragt. Aber sie gingen fischen. Sie sind dem Auferstandenen begegnet und musste doch ihre Welt umgekrempelt haben. Aber sie sind wieder fischen gegangen, zurück zu ihrem Alltagsjob. Und sie haben nichts gefangen. Und als das Boot wieder ans Ufer kam, da stand dort jemand. Und dieser jemand fragte sie, ob sie etwas gefangen hätten. Nein, haben nichts gefangen. Und dieser jemand sagt dann, werft das Netz noch einmal aus und sie taten es und sie fingen viele Fische. Und in diesem Moment erkennt Johannes, der Jünger, es ist der Herr. Und Petrus springt ins Wasser und schwimmt zum Ufer und will als erstes bei Jesus sein. Jesus hatte Frühstück gemacht. Es gibt Fisch und Brot, typisches Frühstück für damals. Und das ist ganz wichtig, dass es Fisch und Brot gibt, dass Jesus was gegessen hat. Diese ganzen Erzählungen von der Begegnung von Jesus und seinen Jüngern, die sind alle besonders. Weil eins wird deutlich, er ist anders. Sie erkennen ihn teilweise nicht. Teilweise halten sie ihn für den Gärtner. Er ist irgendwie verändert, aber er ist doch immer noch der gleiche. Er hat die Male an seiner Hand und in seiner Seite. Man kann ihn anfassen und er isst etwas. Er isst Fisch und Brot. Er ist nicht irgendwie ein wabender Geist oder eine Erscheinung, sondern er ist leiblich von den Toten auferstanden. Er ist wirklich da. Und es brannte ein Kohlenfeuer. Ich weiß nicht, ob ihr den Geruch von einem Kohlenfeuer kennt. Petrus kannte den Geruch. Der Geruch stieg ihm in die Nase und er war wieder in dieser Situation. Genau da, in dieser Nacht, in dieser Kälte der Nacht, in der Angst, in der Ungewissheit. Er hat alles auf einmal wieder gespürt. Das Kohlenfeuer im Innenhof, an dem Petrus sich wärmte. Die Erinnerung ist wie mit einem Schlag zurück. Und damit auch die Scham, und damit auch die Scham über sein eigenes Versagen. Dreimal wurde Petrus gefragt: Kennst du den? Du warst doch auch mit dem unterwegs gewesen. Du gehörst doch auch zu dem, Jesus. Und dreimal verleugnete Petrus Jesus. Und dann krähte auch schon der Hahn. Wie enttäuscht musste Jesus von ihm gewesen sein. Aber doch viel mehr war Petrus doch von sich selbst enttäuscht gewesen. Nie mehr würde es so sein wie früher. Wie würde Jesus ihm jemals wieder vertrauen können? Wie würde Petrus sich selbst jemals wieder vertrauen können? Das, was er da getan hat. Er war doch der Klassensprecher gewesen, der Vorzeigejünger. Ja, es war seltsam still gewesen um das Kohlenfeuer, als dann auch die anderen Jünger kamen an diesem Morgen dort am Ufer des Sees in Genezareth. Sie schauten in die Flammen und dann hob Jesus den Blick und schaute Petrus an und sagte: Komm, Petrus, lass uns ein Stückchen miteinander gehen. Und Petrus stand auf, aber seine Beine fühlten sich an wie Blei. Ja, das Johannesevangelium, das erzählt uns von verschiedenen Personen und es ist super spannend, von diesen einzelnen Personen und Begegnungen. Das haben wir jetzt auch so die ganze Predigtreihe über gemerkt. Und das Spannende bei Petrus ist, dass das Johannesevangelium uns eine Entwicklung erzählt, uns erzählt, wie sich diese Person entwickelt. Wir erfahren, wie er sich verändert hat. Und mit Petrus will uns das Johannesevangelium wie so eine Identifikationsmöglichkeit geben, uns mit diesem Menschen zu identifizieren. Er hat wie so eine besondere Rolle und das ist die besondere Rolle des Nachfolgers Jesus. Das ist so eine typische Geschichte von einem Nachfolger Jesus. Und vielleicht passt die Geschichte ja zu dir, wenn du Jesus nachfolgst. Lass mich heute diese Geschichte so ein bisschen nacherzählen und gucken, wie es zu diesem Morgen gekommen ist. Ganz am Anfang vom Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wird von der Berufung gesprochen, wie Petrus sozusagen zu Jesus gekommen ist. Hier wird beschrieben, wie Petrus als Jünger berufen wird. Sein Bruder Andreas hatte von Johannes gehört und der schleppt ihn dann mit zu Jesus. Und Simon, so heißt er, Simon, ist dann das erste Mal Jesus begegnet. Und da steht, und er, also Andreas, führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Übersetzt Fels. Das Interessante ist hier, Petrus, der eigentlich ja immer so laut ist und so ein Alpha-Männchen, ja, sagt hier gar nichts. Er wird von seinem Bruder hingeführt. Er sagt gar nichts in dieser Situation. Und es ist wie, als würde der Evangelist Johannes, also der dieses Evangelium geschrieben hat, uns sagen wollen, am Anfang ist es nicht deine Entscheidung. Es kommt nicht auf dich an, sondern es ist der Blick Jesus, der dich trifft. Es ist der Blick Jesu, der dich anschaut. Nachfolge hat nicht am Anfang etwas mit deiner Entscheidung zu tun, sondern wie Jesus dich anschaut und was er in dir sieht. Es ist interessant, weil in der ersten Begegnung gibt Jesus Petrus einen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, jemand sich euch vorgestellt hat und ihr direkt einen Spitznamen gegeben habt oder sowas. Es gibt ja manche Politiker, die machen das. Aber Johannes, Jesus gibt ihm hier einen krassen Namen. Kephas, das heißt Stein, das heißt Fels. Und es ist schon ein toller Name, oder? Wenn jemand so etwas direkt zu dir sagt, da schwebst du doch direkt auf einer Wolke. Oder Jesus sagt zu dir, du bist ein Fels. Im Lauf des Evangeliums erfahren wir, dass Petrus dieser Fels in der Brandung vielleicht noch gar nicht so wirklich ist. Dass er da noch hineinwachsen muss. Klar, er ist laut, er ist der Klassensprecher, aber er kann auch einknicken und zwar relativ schnell. Ihm können auch relativ schnell die Fälle davon schwimmen. Er hat auch Grenzen. Er hat große Energie, aber mit der inneren Stabilität ist es nicht so weit hin. Er ist jedenfalls noch kein Fels in der Brandung. Und wir merken, dass dieser Name, den Jesus hier Simon Petrus gibt, dieser Name Fels, dass es eine Verheißung ist. Aber dass Simon Petrus erst noch hineinwachsen muss in diese Verheißung. Dann geht's weiter im Johannesevangelium und wir hatten die Stelle schon. Im 6. Kapitel gibt es dieses Christusbekenntnis. Es wird davon berichtet, dass ganz viele Nachfolger Jesus auf einmal nicht mehr dabei sind, weil Jesus kein Blatt vor den Mund nimmt. Jesus mutet seinen Zuhörern ganz schön viel zu und fast alle gehen. Alle Fans sind auf einmal weg. Und so fragt Jesus auch seinen innersten Kreis, wollt auch ihr gehen? Und er spricht Petrus, was Krasses. Er sagt, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir haben uns mit dem Text beschäftigt und wir haben gesehen, hier haut Petrus ganz schön einen raus. In dieser Stunde, wo ganz viele ihn verlassen, in der Krise, in Zeiten des Druckes, hat er den Durchblick, wird ihm der Durchblick geschenkt. Er hat die Erkenntnis, wo andere gehen. Er hat den starken Glauben bewiesen. Und hier kann man wirklich sagen, ja, er ist der Fels in der Brandung, oder? Gegen jeden Wind, gegen die Wellen steht sein Bekenntnis fest. Und vielleicht weiß er das auch danach. Er hat dieses Bekenntnis rausgehauen. Aber wir wissen auch, dass die Geschichte von Petrus noch nicht fertig erzählt ist. Dass er sich vielleicht jetzt auf so einer Wolke 7 schwebend fühlt. Aber dass da auch noch einiges an Reife passieren muss. Wir wissen, dass ja, ein starkes Bekenntnis ist noch kein gefestigter Charakter. Und geistliche Erkenntnis, so groß und so beeindruckend sie auch sein mag, ist noch nicht geistliche Reife. Die Geschichte des Christentums hat uns das immer wieder vor Augen geführt. Petrus glaubt zu wissen, wer er ist. Doch so richtig kennt er sich selbst noch nicht. Und deshalb wird er von Jesus auf einen Weg geführt, auf dem er sich erstmal kennenlernen muss. Auf dem er auch Jesus kennenlernt, aber auf dem er kennenlernen muss, zu was Petrus fähig ist. Er muss in seine Abgründe schauen. Und dann kommen wir in die Passionszeit. Am Tag vor der Hinrichtung Jesu, will Jesus mit seinen Jüngern das Abendmahl feiern, ein letztes Mal zusammen essen. Und es ist der letzte Abend vor der Hinrichtung und Jesus spricht von der Hoffnung und auf einmal spricht Jesus von Verrat. Einer wird ihn verraten und es ist ein großes Chaos unter den Jüngern. Und irgendwann braust Petrus auf und spricht Simon Petrus zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Und Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Und Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus antwortete ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Zuvor hatte Jesus auch seinen Jüngern die Füße gewaschen und es hat Petrus auch irgendwie gar nicht gepasst. Er hat es nicht verstanden, er versteht es nicht, er blickt nicht mehr durch, er will Jesus stoppen und sagen, nee, du darfst mir nicht die Füße waschen. Und man merkt, Petrus versteht auf einmal nichts mehr. Er hatte doch den Durchblick, aber jetzt versteht er gar nichts mehr. Und sein Bild von sich selbst fängt an zu bröckeln. Und wir kennen das oft, bevor es dann zusammenfällt, wir überhöhen uns selbst. Und so überhöht sich Petrus und sagt, ich will mein Leben für dich geben. Ich will für dich sterben, Jesus. Er ist doch der Fels, oder? Und dann, wenige Stunden später, im Garten Gethsemane. Die Jünger sind bei Jesus. Und da kommt Judas und verrät ihn. Und die Soldaten sind dabei mit Fackeln und mit Waffen. Und Petrus versteht das Ganze nicht. Er, der Fels, der Mann, der zu Jesus steht, zieht auf einmal sein Schwert und greift an, richtet Schaden an und verrät irgendwie alles, für das Jesus steht. Und da lesen wir, nun hatte Simon Petrus ein Schwert dabei und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert weg. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Und Jesus heilt den Soldaten, er heilt ihm das Ohr wieder an und er spricht zu Petrus barsch, steck dein Schwert weg. Petrus, der mit dem Schwert zuschlägt, hat noch nicht verstanden, wie Jesus kämpft, hat nichts von ihm verstanden, hat die Bergpredigt irgendwie nicht verstanden. Und genauso geht es uns doch manchmal auch, oder? Wie viele Menschen, wie viele Christen sind Petrus gefolgt anstatt Jesus, waren überzeugt davon, das Richtige zu tun und haben gekämpft mit Härte, haben gekämpft für die Wahrheit, aber mit den falschen Mitteln, mit Härte, mit Urteilen, mit Worten und oft im Namen Jesus. Und wir können nur hoffen, dass Jesus diesen Scherbenhaufen wieder heilt, dass Jesus diesen Schaden heilt. Und dann kommt der absolute Tiefpunkt im Leben von Petrus. Jesus wird verhaftet. Er wird in den Hof des Hohepriesters geführt. Petrus folgt ihm, versucht unauffällig zu bleiben, voller Angst, voller Verwirrung, voller Anspannung. Und der Hof ist hell erleuchtet. An den Wänden flackert ein Licht, denn in der Mitte brennt ein Kohlenfeuer. Das Wort Kohlenfeuer wird genau zweimal in der ganzen Bibel verwendet. An dieser Stelle im Hof des Hohenpriesters und an diesem Morgen am See. Es ist wie ein Anker, es ist wie ein Scharnier dieser Geschichte. Und dreimal verleugnet Petrus Jesus. Der Mann, der eben noch so sicher war, der glaubte zu wissen, wer er ist. Der Fels, der treue Jünger, sagt nun, ich gehöre nicht zu ihm. Ich kenne ihn gar nicht. Und genau in diesem Moment kräht der Hahn. Hier ist der Tiefpunkt der Geschichte. Petrus, der so viel Erkenntnis hatte, scheitert. Er verleugnet Jesus, verleugnet seine eigene Identität als Jünger, verleugnet seine eigene Berufung. Und dann sind wir auch schon an diesem Morgen am See, mit dem Geruch des Kohlenfeuers in der Nase. Und Jesus sagt zu ihm, komm Petrus, wir gehen ein Stückchen. Und Petrus weiß, dass sie reden müssen. Und sie gehen, aber seine Beine fühlen sich an wie Blei. Und dann kommt dieser Dialog, zwischen Jesus und Petrus. Da sie nun das Mahl, also das Frühstück, gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieb haben? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Und spricht er zu ihm ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zu ihm ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er ihm zum dritten Mal sagte, hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht erneut zu ihm: Weide meine Schafe. Wenn wir uns das anschauen, ist es ja zunächst interessant, wie Jesus ihn anspricht. Nicht mehr Petrus, sondern Simon, Sohn des Johannes. Simon, Sohn des Johannes. Nicht mehr Fels. Es ist, als würde Jesus zurückgehen in diese erste Begegnung, zurückgehen zur Berufung von Petrus, wo er ihn auch anspricht, Simon, Sohn des Johannes. Und wir merken, es ist tatsächlich eine neue Berufung. Es ist eine neue Berufungsgeschichte oder Szene. Dreimal hat Petrus ihn verraten und genau dreimal fragt Jesus ihn: Hast du mich lieb? Und Petrus wusste, was das bedeutet. Petrus wusste, was es bedeutet, dass er ihn dreimal fragt. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht diese Frage, auf die es ankommt? Auf die es auch bei uns ankommt, diese einfache Frage, diese ganz einfache Frage: Hast du mich lieb? Haben wir Jesus lieb? Hast du ihn lieb? Das ist die einzig entscheidende Frage. Jesus macht Petrus hier keine Vorwürfe. Er sagt zu ihm nicht so: Ja, hättest du mal deinen Mund nicht so aufgerissen? Oder warum hast du das getan? Warum hast du mir das angetan? Sondern Jesus stellt ihm einfach nur die entscheidende Frage und gibt ihm damit die Möglichkeit, das dreimal zu sagen. Dreimal seine eigene Liebe zu beteuern, zu sagen: Ich hab dich lieb. Und wenn wir genau hinschauen, so ist die erste Frage ja schon ziemlich spannend. Liebst du mich mehr, als die anderen mich lieb haben? Er geht genau zum Kern. Er geht zur Wurzel. Diese Frage betrifft ja so die eigene Stellung, die Petrus unter seinen Jüngern hat. Er hat sich dafür gehalten. Er ist doch der Fels. Er ist der Klassensprecher. Glaubst du immer noch, dass du den größten Glauben hast? Und es wird dann nochmal interessanter, wenn wir so in diesen griechischen Text reinschauen. Dann erkennen wir so eine innere Dynamik. Im Griechen gibt es ja verschiedene Worte für Liebe. Und als Jesus Petrus das erste Mal fragt: Liebst du mich? Da fragt er ihn mit diesem Wort Agape. Und Agape, das ist so das griechische Wort, was für die höchste Liebe steht, für die göttliche Liebe, für die reine Liebe. Und er fragt ihn: Liebst du mich? Mit dieser göttlichen, mit dieser reinen Liebe. Und Petrus antwortet mit Phileo. Und es ist nicht diese reine, diese göttliche Liebe. Es ist die freundschaftliche Liebe. Er sagt zu ihm: Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, wie man einen Freund liebt. Und wir merken, dass Petrus bescheiden geworden ist. Früher wäre das anders gewesen. Früher hätte er hinausposaunt: Ich will für dich sterben. Natürlich liebe ich dich. Aber er hat erlebt, zu welchem Versagen er selbst fähig ist. Das Ganze wiederholt sich ein zweites Mal. Jesus fragt nach der Agape, der göttlichen, unbedingten Liebe und Petrus bleibt bescheiden und antwortet mit dieser Freundesliebe. Und beim dritten Mal spricht Jesus auch von dieser Freundesliebe. Er kommt zu ihm herunter mit Philia. Und dann wird Petrus traurig. Wir merken, Jesus legt seinen Finger auf die Wunde. Nicht, weil er ihm irgendwas antun will, sondern weil es wichtig ist. Weil er will, dass Petrus wächst. Dreimal hat er gesagt: Ich kenne ihn nicht. Und jetzt darf er dreimal sagen: Herr, du weißt, ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Und du weißt alles. Früher hat er geglaubt, dass er eigentlich alles weiß, dass er die große Erkenntnis hat. Aber jetzt merkt er: Jesus kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und genau an diesem Punkt wird Petrus wirklich zum Fels. Wird Petrus zum Fels, wie Jesus es am Anfang in ihm gesehen hat. Hier wird diese Berufung wahr. Er hat erkannt, dass er nicht aus eigener Stärke dieser Fels ist, sondern allein aus der Gnade Jesu. Und spannend ist noch, und das, ich komme so langsam zum Ende, spannend ist noch, dass jedes Mal, als Petrus ihm sagt, ich hab dich lieb, antwortet Jesus mit, weide meine Lämmer. Und Jesus beauftragt Petrus trotz dessen Versagen. Jesus steht zu dem, was er am Anfang in Petrus gesehen hat. Er spricht es ihm nicht ab. Er sagt nicht, jetzt hast du versagt, jetzt ist es vorbei. Ich entziehe dir diesen Auftrag. Sondern er gibt ihm diese Würde zurück, diese Würde seiner Berufung. Aber er sagt ihm auch, weide meine Lämmer. Sind nicht deine Lämmer, es sind nicht deine Schäfchen, sondern weide meine Schafe. Und es ist wichtig auch für uns heute. Wir bauen nicht an unserem Reich als Gemeinde, als Kirche, als Christen, sondern wir bauen am Reich Jesus Christus. Und dieses Reich, das baut sich nicht aus irgendwie unserer Stärke, aus unserer Klugheit heraus, sondern aus Liebe, aus der kleinen Liebe, die wir Jesus geben können, die wir ihm bringen können. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht sie oft nicht über diese freundschaftliche Liebe hinaus. Wenn wir ehrlich sind, drehen wir uns häufig um uns selbst. Aber das ist okay. Dieses Ostern, dieser Auferstandene, dieses Gespräch mit dem Auferstandenen, es verändert uns und es verändert unsere Liebe. Es ist okay, dass wir nicht diese große Liebe haben. Entscheidend ist diese ehrliche Antwort auf die Frage, hast du mich lieb? Was uns trägt, ist die Liebe von Jesus zu uns. Wir haben erlebt, wie dieses Gespräch mit dem Auferstandenen Petrus neu beruft. Wir haben erlebt, wie einfühlsam Jesus ist mit diesen drei Fragen. Und trotzdem keine Schuld unter den Teppich kehrt. Trotzdem die Finger auf die Wunde legt. Wir haben zwei Kohlenfeuer erlebt. Eins, an dem Petrus zutiefst versagt hat. Und eins, an dem er dem Auferstandenen begegnet ist. Und diese Begegnung verändert ihn. Diese Begegnung beruft ihn neu. Wo ist dein Kohlenfeuer? Wo ist mein Kohlenfeuer? Ich lade dich ein, zu Jesus zu kommen. Er lädt dich ein, eine Runde mit ihm spazieren zu gehen an diesem Strand. Er will dich berufen und beauftragen. Nicht aus deiner Stärke heraus, sondern aus seiner Liebe. Aus der Kraft, die den Sohn Gottes von den Toten auferweckt hat. Amen. Ich möchte gern beten und ich lade euch dazu ein, wer kann, aufzustehen. Ja, Jesus, wir versagen. Wir halten viel von uns und merken immer wieder, dass wir versagen, dass wir zu kurz kommen, dass wir nicht genug lieben. Aber du stehst da mit offenen Armen. Du stehst wirklich da. Nicht als irgendein Gedankenkonstrukt, sondern wirklich. Du bist der Auferstandene und du willst uns begegnen. Du willst unsere Wunden heilen. Und ich danke dir, dass diese Einladung nicht vergeht, sondern dass sie immer wieder besteht, dass wir zu dir kommen können. Und wir danken dir dafür, dass wir Hoffnung haben in dir, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass du den Tod überwunden hast und dass diese Kraft in uns lebt. Ich möchte dich bitten, dass wir uns immer wieder besinnen auf dich, auf diese Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat. Nicht auf unsere Kraft, nicht auf unsere Stärke, nicht auf unsere Weisheit, sondern auf deine Kraft und auf deine Liebe. Begegne uns und mach uns als Gemeinde, mach uns als Christen, ja, zu Menschen, die deine Liebe nach außen tragen. Mach uns zu einem Ort als Gemeinde, wo Menschen dir begegnen können. Nicht aus ihrer eigenen Kraft, sondern ein Ort der Ehrlichkeit. Wir wollen ein sicherer Raum sein, wo du deinen Finger auf die Wunde legen kannst, auf unsere Wunden legen kannst, wo du sie heilen kannst. Wir wollen ein Ort der Veränderung sein. Und wir wollen ein Ort sein, wo Menschen erleben, dass du sie beauftragst. Lass uns beten, wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.